Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Am Mikrofon ist Julius Taubert. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Plattform hier bei Radio Free FM. Bei den Menschen oder bei uns Menschen ist die Sache doch relativ klar, oder? Also wenn jemand von uns krank ist, dann geht's ins Krankenhaus. Und wenn es langsam dem Lebensabend zugeht, dann verbringt man diesen häufig im Pflegeheim oder im Seniorenheim, wie man oft sagt, im betreuten Wohnen. Also da haben wir Konzepte. Habt ihr euch schon mal gefragt, was denn eigentlich mit gehandicapten Tieren passiert oder auch mit Tieren, die aus irgendwelchen Gründen nicht mehr bei Herrchen und Fräuchen ihren Lebensabend verbringen können oder verbringen dürfen? Dann stellen wir euch heute eine Institution hier im Ulmer Raum vor, die sich genau um solche Tiere kümmert. Und zwar das Pfotenhöfle in Elchingen. Zu Gast heute in der Plattform bei Radio 4 FM ist die Vorsitzende des Vereins. Herzlich willkommen an Iris Rudisch.
Hallo, danke für die Einladung.
Offiziell heißt euer Verein ja Endlich zu Hause, kleines Pfotenhöfle für Katzen e.V. Aber so viel kann man vorab schon mal verraten, ihr habt nicht nur Katzen, stimmt's?
Richtig, wir haben auch Hunde, Hühner, ja.
Also ganz viele verschiedene Tiere, stellen genau. Wir nachher auch noch ein bisschen vor. Jetzt geht's zu Beginn unserer Sendung natürlich erstmal um dich als Person. Erzähl mal bitte kurz was über dich.
Also ich bin die Iris Rudisch. Ich wohne in Unterelchingen, bin dreifach Mama, habe schon zwei Enkelkinder. Und ich habe mehr oder weniger mein Leben den Tieren, vor allem den Katzen und Hunden gewidmet. Ja, genau.
Was machst du beruflich?
Ich bin Erzieherin von Beruf und arbeite auch Teilzeit.
Das heißt, du bist neben deiner Tätigkeit im Verein auch noch berufstätig.
Richtig, Teilzeit allerdings nur, mehr ginge gar nicht.
Wie hast du dein Faible dann, Pfotenhöfle, welche Überraschung, da geht es ja auch um Tiere, dein Faible für Tiere, für Haustiere, sprich Katzen, Hunde und alles, was dazugehört, entdeckt? War das schon während der Kindheit?
Ja, also ich bin mit Katzen aufgewachsen. Im Elternhaus hatten wir schon Katzen und ich habe früh einfach die Liebe zu den Katzen dann entdeckt und das hat sich so durchgezogen und wurden dann immer mehr.
Das heißt, du hattest auch als junges Mädchen schon Haustiere, oder?
Ja, genau, da hatten wir auch schon Katzen.
Fühlst du dir da am Anfang schwer, so ein bisschen im Umgang?
Als Kind jetzt? Oder nee, eigentlich nicht. Also ich hatte sofort irgendwie eine Beziehung zu den Tieren, also zu den Katzen vor allem, ja.
Und die ist offensichtlicherweise bis heute auf jeden Fall auch geblieben.
Auf jeden Fall.
Freizeit, hast du mir im Vorgespräch gesagt, die gibt es aufgrund der Doppelbelastung aktuell nicht wirklich, oder?
Nein, Freizeit ist für mich eigentlich ein Fremdwort.
Wann bist du denn das letzte Mal in Urlaub gefahren?
Das war allerdings nach 10 Jahren letztes Jahr das erste Mal wieder.
Immerhin.
Da war ich 10 Tage am Gardasee.
Und normalerweise geht das natürlich nicht, wenn man so viele Tiere dann im Pfotenhöfle zu betreuen hat.
Das war auch eine wahnsinnige Organisation, bis das alles dann gepasst hat, dass ich guten Gewissens gehen konnte.
Wie bist du denn damals jetzt neben den Tieren zu deinem Beruf als Erzieherin gekommen?
Wie bin ich zu meinem Beruf als Erzieherin gekommen? Ja, da war dann in der Schulzeit einfach, wo man sich so die Zeit dann hat, wo man überlegt, was will ich eigentlich mal werden. Ja, da hat die Freundin von mir, die wollte Erzieherin werden und weil ich noch keinen so richtigen Plan hatte, habe ich gedacht, klingt nicht schlecht. Und ja, dann habe ich mich ab für den Beruf der Erzieherin entschieden.
Und das machst du jetzt schon seit ein paar Jahren, oder?
Das mache ich schon seit ein paar Jahren, richtig.
du hast jetzt auch Familie, hast du gesagt.
Mhm.
Hilft die mit, Pfotenhöfle?
Nein, ich lebe allein mit meinen Tieren. Also meine Kinder sind schon erwachsen alle. Wie gesagt, ich bin auch schon zweifach Oma. Die sind alle auch ein bisschen weiter verstreut. Die Tochter in Köln, der Sohn in Schwäbisch Hall, wobei der öfters mal am Wochenende heimkommt. Und der Große, wo ich also schon Oma bin, der wohnt in Machtolzheim. Das ist nicht so weit weg, aber sind eben alle nicht mehr daheim.
Und die Enkel sind wahrscheinlich noch ein bisschen zu jung, um mithelfen zu können.
Ja, genau,
oder?
Die Enkel, die sind 4 und 6, ja.
Radio Free FM, 102.6% Music.
Ihr hört die Plattform bei Radio Free FM. Herzlich willkommen nochmal und auch willkommen an unseren Gast Iris Rudisch vom kleine Pfotenhöfle aus Elchingen. Und wir haben jetzt schon mal so ein bisschen in der Vorstellungsrunde gehört, okay, Pfotenhöfle, da muss es natürlich irgendwas mit Tieren geben. Seit 2015 gibt es euren Verein, der sich offiziell nennt Endlich zu Hause, kleines Pfotenhöfle für Katzen e.V. Und in diesen 10 Jahren ist einiges passiert, aller Voraussicht nach. Wie habt ihr denn damals angefangen?
Also ja, meine Liebe für Katzen ist ja schon seit der Kindheit immer da und es hat sich so durchgezogen und dann hatte ich 2, 3, 4, 5 Katzen selber beim ersten Haushalt und es wurden dann irgendwie immer mehr und dann habe ich irgendwann einmal meine Liebe zu den gehandicapten Katzen entdeckt. Im Internet eine Katze gesehen, ganz schrecklicher Zustand, gedacht, oh Gott, die muss irgendwie, da muss helfen, die muss retten. Ja, und so hatte ich das losgegangen und das war meine allererste Handicap-Katze, die Ginger, die lebt allerdings nicht mehr, die hatte ganz schlimmen Autounfall in Bulgarien, musste dann das Hinterbein amputiert werden, der Schwanz amputiert, ja, und die kam dann aus Bulgarien zu uns und ja, und ihr ging es eigentlich viele Jahre gut, bis sie dann noch krank wurde und so weiter und so fort, ja, und also so ging das eigentlich los und mit dieser ersten Handicap-Katze, ja,
ist das Ganze dann ein bisschen auch gewachsen?
Genau, dann wurden es immer mehr Handicaps, immer mehr. Und irgendwann habe ich mir gedacht, es geht dann natürlich auch ins Geld. Irgendwann kann man das auch selber fast nicht mehr bezahlen. Und habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Ich möchte den Tieren helfen. Jetzt gründe ich einfach einen Verein. Was andere können, das kann ich auch. Ja, und so habe ich mir dann dahinter geklemmt und habe diesen Verein gegründet.
Bei den paar Katzen, wie du es gesagt hast, ist es nicht ganz geblieben. Aktuell kann man ja sagen, neben einem Igel im betreuten Winterschlaf befinden sich bei dir auf dem Hof 24 Katzen, 5 Hunde und 4 Hühner, eine ganze Menge mittlerweile. Ja. Als du es damals mit der Ginger angefangen hast, hast du dich ja wahrscheinlich dann vors Internet gesetzt oder vor den Computer und gesagt, okay, jetzt schaue ich mal so ein bisschen. Das heißt, du hattest wirklich auch vor, dir ein Haustier zu besorgen, in Anführungszeichen. Oder hat dich da irgendjemand draufgebracht? Mensch, Iris, guck doch mal in diese Richtung. Wo kam für dich so der initiale Punkt auf?
Ja, durch die Ginger hatte man dann natürlich Kontakt zu den Tierschutzorganisationen und ja, dann am Anfang habe ich tatsächlich geschaut, komm, da könnte ich noch einem Tier helfen, noch einem Tier ein neues Zuhause geben. Aber das habe ich dann ziemlich bald gar nicht mehr machen müssen, weil dann die Leute auf mich zukamen. Das hat sich dann rumgesprochen. Da ist so ein kleiner Gnadenhof mit gehandicapten Tieren und die haben sich dann an mich gewandt, angerufen oder nachgefragt. Dann auch hier das Tierheim zum Beispiel von Weißenhorn, wo bei uns hier zuständig ist. Von da habe ich auch eine blinde Katze dann adoptiert und ja, so ging das dann eins nach dem anderen. Ja.
Wie kann man sich das denn vorstellen, wenn wir uns gerade nochmal bei deiner ersten Katze bleiben, bei der Ginger, die ein amputiertes Hinterbein und auch keinen Schwanz mehr hatte. Wie kann man sich das denn vorstellen, so im Umgang? Eine Katze nimmt das wahrscheinlich ganz anders wahr als wir Menschen, oder?
Richtig, ja. Also diese Behinderungen, sage ich immer, die sind eigentlich nur in den Köpfen von den Menschen. Die Tiere, die kompensieren das total gut. Also die leben einfach damit dann. Die haben da keinerlei Probleme. Also gerade jetzt die Ginger speziell nochmal, die ist durch die Wohnung gesprungen, auf ihren 3 Beinchen gehüpft, in den Garten raus. Also die Treppen rauf und runter, die hat da überhaupt keine Probleme damit gehabt. Das ist immer eigentlich nur der Mensch, der wo da ein Problem hat.
Mhm. Wie gehen denn andere Menschen mit solchen Tieren um?
Unterschiedlich. Also ich kenne natürlich dann jetzt viele, die wo auch gehandicapte Tiere haben, wo man sich dann auch austauscht und so weiter, da ist das alles kein Problem. Aber es gibt auch viele Menschen, die haben dann schon Berührungsängste einfach. Die sehen dann eine blinde Katze und oh, die sieht ja nichts, die Arme. Und ja, also da ist es so ein bisschen so, huh, ist das dann teilweise auch noch lebenswert? Da kommen schon die verschiedenen Reaktionen, also ja. Die muss man dann halt aufklären, auch ein bisschen die Menschen.
Jetzt hast du in diesen 10 Jahren ganz viele verschiedene Tiere auch kennenlernen dürfen. Was war so die Geschichte, die dich am meisten berührt hat in den letzten 10 Jahren?
Am meisten berührt. Also das ist vielleicht gerade die Geschichte vom Rudi. Das ist der Pfotenhöfle-Sprecher, sage ich immer, der Chefkater. Und so Rudi, der kommt aus der Ukraine und hatte dort bei einer alten Dame wohl gelebt, aber die hat den in einem Sack drin gehalten. Also der Rudi ist querschnittgelähmt. Die hat ihn in einem Sack drin gehalten, in seinen Exkrementen. Und Gott sei Dank ist da irgendjemand aufmerksam geworden auf ihn dann und hat sich irgendwie an eine Tierschutzorganisation dort unten gewandt. Und so hat man den Rudi dort rausgeholt, mehr oder weniger, und auf Pflegestelle gebracht. Und so habe ich dann den Rudi gefunden. Und der Rudi ist jetzt bei uns. Also das hat mich schon sehr berührt damals. Auch die Fotos, was man damals gesehen hat von ihm, so in dem Sack. Und ja, gruselig.
Hast du da von jedem Tier, der dann das dann bei dir lebt oder gelebt hat, auch so eine richtige Hintergrundgeschichte schon mitbekommen, oder?
Teils. Also manchmal, bei manchen Tieren weiß man mehr, bei manchen kann man nur spekulieren, weiß eigentlich gar nicht viel. Ja, es ist unterschiedlich, ja.
Wenn wir jetzt gerade nochmal über Rudi sprechen, Rudi lebt ja bis heute noch bei dir auf dem Hof. Wie hat er sich denn als Tier so entwickelt? Ich kann mir vorstellen, dass man natürlich dann als Kater, gerade als junges Tier dann, wenn man eigentlich so in der Blüte des Lebens ist und man wird als querschnittsgelähmtes Tier in einem Sack gehalten, da dann auch vom Verhalten her ganz anders ist wie Katzen, die jetzt in gewöhnlichen Umständen aufgewachsen sind.
Ja, also als Rudi zu mir kam, war er sehr verstört, sag ich mal, sehr so in sich gekehrt. Also wie man bei Menschen von einer Depression spricht, würde ich sagen, Rudi war hochdepressiv, als er zu mir kam. Also den hat man immer nur, der lag dann halt da und war so ein bisschen teilnahmslos. Und es hat lange, lange Zeit gedauert, bis der dann aufgeblüht ist. Und jetzt, wenn man heute sieht, der fett durchs Haus, der hat seine 5 Minuten manchmal. Da denkt man, ui, jetzt, was ist jetzt los? Also der ist total aufgeblüht und lebensfroh. Und ja, ist ein Chefkater geworden.
Jetzt hast du dieses Tier aber auch über Zufälle bekommen, oder?
Ja, durch auch eine ganz liebe, bekannte Tierschützerin. Die hat den irgendwie im Internet ausfindig gemacht und hat sich dann an mich gewandt.
Mhm. Also auf jeden Fall auch eine ganz bunte Vita. Du hast vorhin auch so ein bisschen im Vorstellungsgespräch gesagt, naja, Multikulti-Hof so ein bisschen, ja, bei mir. Genau. Aus welchen Ländern kommen oder kamen denn deine Tiere?
Also die kommen, also wie gesagt, Ukraine, dann habe ich aus Griechenland, aus Spanien, aus Bulgarien, aus Rumänien. Aber ich habe auch deutsche Tiere und der Flavio ist aus Ägypten, das ist ein Hund, der kommt aus Ägypten, also von überall her eigentlich.
Und jedes Tier bringt natürlich nochmal seine eigene Vorgeschichte mit.
Ja.
Beschreib mal so ein bisschen den Prozess, wir wollen ja nachher auch noch ein bisschen darüber sprechen, naja, wie kann ich denn als Halter mit gehandicapten Tieren umgehen, welche Tipps hast du da? Wie gehst du auf so ein Tier zu, wenn es zu dir auf den Gnadenhof kommt?
Also, wie gehe ich auf die Tiere zu? Also ganz unvoreingenommen eigentlich. Also für mich sind es ganz normale Lebewesen. Ich sehe die Handicaps jetzt nicht so, wie es manch anderer dann sieht und dann gleich, ach Gott, der Arme, sondern das ist einfach so. Ich nehme das so an und ich versuche einfach das Beste draus zu machen. Dann natürlich immer im Sinne von dem Tier. Was braucht er? Was kann ich ihm bieten? Was können wir noch tun, damit es ihm gut geht, damit er sein Leben so leben kann, wie es artgerecht ist. Also so weit eben machbar und umsetzbar.
Weißt du so ein bisschen, wie viele Tiere du in diesen 10 Jahren Gnadenhof Pfotenhöfle denn insgesamt betreut hast?
Puh, jetzt sind es 24 Katzen, das sind bestimmt, also 10, 15 sind schon verstorben, also ja.
Die man auf jeden Fall nochmal draufrechnen müsste.
Ja.
Also auf jeden Fall auch eine ganze Menge in diesen 10 Jahren.
Ja.
Was hat sich denn seitdem auch bei dir verändert? Hast du die Räumlichkeiten gewechselt? Hast du irgendwelche speziellen Hilfsmittel anschaffen müssen für die Tiere, die jetzt beispielsweise querschnittsgelähmt, da hat man ja nochmal ganz andere Anforderungen. Was hat sich da in den letzten 10 Jahren bei dir getan?
Also das Pfotenhöfle ist kein Hof, wie du vorher gesagt hast, sondern das ist eine ganz normale Doppelhaushälfte, eine ausgebaute mit abgesichertem Garten und Außengehege. Und ja, den Garten muss man absichern, da muss man eine besondere, ja, eben besonders rangehen. Und das Außengehege ist extra gemacht, damit die Tiere da raus können. Vom Balkon nach unten führt eine Wendeltreppe, wo die Katzen nutzen können, die das schaffen. Also es musste schon einiges passieren. Und im Haus die Treppenabgänge, also das sind so Wendeltreppen, die haben wir an der Seite mit so Netz abgesichert, absturzsicher eben gemacht. Also musste schon einiges katzensicher gemacht werden, ja.
Mhm. Und eine Doppelhaushälfte bedeutet natürlich dann auch, da leben dann auch andere Menschen in der Nähe,
richtig,
oder?
Richtig, das ist eigentlich ein Wohngebiet, ein reines Wohngebiet in Unterelhingen, ja.
Wie gehen da so deine Nachbarn mit um?
Unterschiedlich. Also die einen finden es, glaube ich, ganz okay. Also toll sage ich nicht, aber die finden es ganz okay. Die akzeptieren es oder tolerieren es. Aber es gibt bestimmt auch Leute in der Straße, die finden es nicht so toll. Vor allem meine Hunde, ich meine, die bellen nun mal manchmal oder ja. Sind eben alles Tiere, wo vielleicht auch ein bisschen verhaltensauffällig sind. Die Hunde jetzt gerade, ja, das gefällt wahrscheinlich nicht jedem Nachbar.
Es bellt im Zuhause von Iris Rudisch und es bellt deswegen, weil du nicht nur einen Hund hast und auch nicht nur zwei, sondern insgesamt 5 Hunde, 24 Katzen, 4 Hühner und eben auch einen Igel im betreuten Winterschlaf aktuell. Wie lärmintensiv sind denn Hühner eigentlich?
Die Hühner, die können ganz schön laut sein. Also es ist kein Hahn dabei, aber die ersetzen manchmal auch einen Hahn.
Und einen Hund dementsprechend
auch. Ja, ungefähr.
Jetzt wollen wir in der Plattform bei Radio 4 FM ein bisschen über die Tiere sprechen, die du denn aktuell bei dir auf dem Pfotenhöfle hast. Vielleicht auch so ein bisschen die Vorgeschichte über den Rudi haben wir schon gesprochen. Rudi ist sozusagen der Chefkater aus der Ukraine zu dir gekommen, querschnittsgelähmt. Was für Tiere hast du denn noch? Welche Tiere haben so ein bisschen besondere Geschichten im Hintergrund, die du natürlich auch kennst, ne? Mhm. Nicht alles kennt man da natürlich dann.
Also die Behinderungen sind ich habe viele blinde Katzen. Ich habe Katzen mit neurologischen Störungen, Ataxie, also leichte Ataxie, mittlere, schwere Ataxie.
Erklär mal, was eine Ataxie ist.
Ataxie ist eine Störung vom Kleinhirn. Also die sind so, die mit der schweren Ataxie, zum Beispiel meine Mathilda, da muss man sich vorstellen, die läuft wie sturzbetrunken. Mhm. So, also die schwankt ganz stark. Die kann auch ihre Geschäfte nicht in die Toilette machen, in das Katzenklo, sondern die legt sich auf den Boden und lässt einfach laufen. Mhm. Ja, genau. Also blinde Ataxisten, neurologische Störungen, dann habe ich, was habe ich denn noch mit, inkontinente Katzen, die wo es einfach nicht mehr das Geschäft nicht halten können. Dann eine Epileptikerin, ein Einauge. Also querbeet eigentlich. Das meiste sind so neurologische Störungen oder dann eben auch aus dem Rudi noch ein Hund, der ist querschnittgelähmt oder andere Lähmungen. Ja.
Jetzt wollen wir uns das mal so ein bisschen angucken, beziehungsweise dass man sich es auch vorstellen kann, was es denn für dich auch dann sozusagen in der Betreuung heißt. Querschnittsgelähmt heißt bei einem vierbeinigen Tier, wie bei einer Katze, bei einem Hund, dass beispielsweise die Hinterbeine und auch der Schwanz nicht mehr angesteuert werden können vom Gehirn.
Ja, genau. Also Rudi zum Beispiel, der zieht die Hinterläufe einfach hinterher. Mhm. Genau, der kann nicht laufen. Ja. Und der Mickey, der ist auch gelähmt, der hat die Hinterläufe nicht hinten, sondern der stellt sie so seitlich ein bisschen weg. Also das ist immer unterschiedlich, aber beide können nicht selber absetzen. Also man muss da Blasenmanagement betreiben. Ich muss die Blase manuell ausmassieren, 2 bis 3 Mal am Tag und auch den Kot, weil die können das nicht mehr allein absetzen, die haben da keine Steuerung drüber mehr.
Mhm. Das heißt, wann merkst du, wann so ein Tier auf Toilette muss?
Also ich mache das, also man macht das morgens, machen wir das, dann mittags und am Abend einfach.
Also einfach, dass es regelmäßig
ist. Ja, genau, so einfach so ein Turnus, ja.
Querschnittslähmung heißt in diesem Fall natürlich auch, dass die Tiere vielleicht auch merken, dass sie ganz anders unterwegs sind wie andere, in Anführungszeichen vermeintlich gesunde Tiere, oder? Beobachtest du da, dass es dann so ein bisschen natürlich dann auch depressive Phasen gibt, wenn man, Mensch, meine Nachbarskatze, die sieht vielleicht nichts, aber ist 5-mal flinker als ich.
Ja, also selten eher. Also wie ich vorher schon gesagt habe, ich glaube, die kompensieren das eigentlich, die Tiere. Die sind so, wie sie sind und das interessiert die, glaube ich, gar nicht mehr so groß. Also es ist nicht so wie beim Mensch, wo darüber nachdenkt, glaube ich jetzt, sondern die nehmen das einfach so an.
Was kann denn eine, jetzt nehmen wir gerade die querschnittsgelähmte Katze oder den Kater Rudi, was kann Rudi denn, sagst du auf Toilette, das geht nicht selbstständig, was kann er denn selbstständig neben Essen und Trinken?
Alles. Also er bewegt sich fort, er kommt dahin, wo er möchte, er hoppelt die Treppen runter, natürlich rauf kommt er dann nicht mehr, da muss ich dann tragen, da wird dann unten miaut, so Aufzug bitte kommen, ich brauche dich jetzt. Und er ist flink, er zeigt mir schon, was er will. Ich habe auch so eine Art Laufrad daheim, das ist sein Frühsport, da geht er dann immer rein und rast wie ein Irrer, also ja, er hat seinen Spaß oder den Garten jetzt, wenn das Wetter wieder schöner wird, merkt man dann schon die Tiere, dann wollen sie wieder mehr in den Garten wie im Winter. Ja, und da liegen sie dann in der Sonne und genießen einfach das Leben.
Jetzt geht man natürlich mit einer mit einem Tier mit Handicap auch ein bisschen anders um, hast du natürlich gesagt, mit entsprechenden Unterstützungen auch, weil man ja weiß, was das Tier kann oder eben auch nicht kann. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass man bei Tieren immer ganz faszinierend beobachten kann, dass die, wenn ein Sinnesorgan ausfällt, jetzt beispielsweise bei einer blinden Katze, das eigentlich ganz hervorragend mit anderen Sinnesorganen kompensieren kann, ähnlich wie beim Menschen auch.
Mhm, richtig, ja. Also die blinden Katzen, die hören natürlich dann viel, viel stärker, viel schärfer, die riechen, die orientieren sich dann an ganz anderen Sachen. Also die Sinne sind da wirklich total stark ausgeprägt, also bis auf das Sehen dann eben. Und also es gibt Katzen von mir, da sieht man gar nicht, dass die blind sind. Also da kommen dann, manchmal haben die Leute schon gesagt, was, der ist blind? Merkt man gar nicht. Mhm. Also man sollte natürlich jetzt nicht jeden Tag irgendwie umstellen, die Möbel verrucken oder so, klar. Aber die kommen wunderbar damit klar, ja.
Weißt du, ob das Tiere sind, die schon seit jeher gehandicapt sind oder auch mitunter durch einen Unfall wie Rudi ursprünglich mal ein gesundes Leben in Anführungszeichen geführt haben?
Also viele meiner Blinden wurden als Kitten praktisch irgendwo auf der Straße gefunden, mit entzündeten Augen, und keiner hat einfach danach geschaut. So dieses Tierelend, was man hier so kennt, das Katzenelend ist ja hier bei uns auch sehr verbreitet, und keiner hat sich drum gekümmert, und dann haben sich die Augen halt immer so noch stärker entzündet, und ja, das ging dann bis zur Blindheit eben, gell? Und ja, so kamen sie dann irgendwann zu mir.
Und da hast du aber auch gemerkt, dass eben die Tiere relativ schnell in der Lage sind, auch ihre fehlenden Sinnesorgane anderweitig zu kompensieren.
Natürlich, ja.
Jetzt wollen wir noch über Epilepsie bei Katzen reden. Mhm. Wie stellt sich das denn bei Katzen dar?
Also ist ähnlich wie bei Hunden. Also so ein epileptischer Anfall, das kann unterschiedlich sein. Also die fangen dann an zu wackeln, zu zittern. Manche drehen sich im Kreise oder manche laufen dann auch noch und Ecken stoßen überall an. Also und dann, wenn der Anfall zu Ende ist, dann viele lassen dann Urin ab, unkontrolliert. Ja, also das ist unterschiedlich, wie so ein Anfall aussehen kann. Und ich habe eine Epileptikerin, die Enya, die ist schon 18. Die habe ich jetzt, ja, das ist jetzt noch nicht so lang, ein gutes Jahr vielleicht. Mhm. Ja, weil die wurde von zu Hause, ja, wie soll ich es ausdrücken, nicht mehr gewollt.
Weil sie Epileptikerin ist?
Weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Also die hat man bei uns in Elchingen auf den Feldern gefunden. Ja, und da lag sie mehr tot als lebendig, und dann kam sie zu mir, und dann hat sich herausgestellt, dass die brutal starke epileptische Anfälle hatte. Also die kam von einem Anfall in den anderen, die kam fast gar nicht mehr raus. Ich bin da Tag und Nacht mit der Katze gesessen, bis dann die Medikamente endlich das ihrige getan haben und die Anfälle weniger wurden. Und die hat bis heute, bis zum heutigen Tag, hat sie keinen Anfall mehr gehabt. Mhm. Aber sie kriegt ein Medikament zweimal täglich.
Aber das heißt, das kann man tatsächlich auch durch entsprechende Lebensumstände steuern?
Ja, also ja. Es gibt mit Sicherheit auch Katzen, da ist es vielleicht nicht so. Also wie gesagt, sie hat jetzt seit einem Jahr keinen Anfall mehr. Da muss man dann das Medikament vielleicht anpassen oder liegen noch andere Erkrankungen vor. Aber die Enya ist stabil.
Wie machst du das denn im Alltag? Du bist berufstätig, hast du eingangs auch gesagt. Jetzt haben wir schon öfters aufgezählt, wie viele Hunde, Katzen und Hühner es bei dir aktuell auf dem Hof sind. Wie sieht denn dein Alltag aus?
Ja, der hat eigentlich zu wenig Stunden. Weil ich arbeite 3 halbe Tage in der Woche normal, bin dann immer gute 5-6 Stunden außer Haus, und das fehlt dann schon die Zeit. Also so ein Alltag, ich stehe morgens zwischen 6:30, 7 auf, dann ist erstmal die Hühner raus, die Hühner füttern. Ja, und dann geht's los. Dann sind alle am Verhungern, schreien nach Frühstück so ungefähr. Und dann werden die ersten Windeln gewechselt, die Blasen ausmassiert, die ersten kleinen Unfälle über Nacht beseitigt, also die Pipi-Lachen, die Kakahäufchen, manchmal hat einer irgendwo hingespuckt, also ja. Und irgendwo zwischendrin mache ich mir dann mal so einen Kaffee, den wo ich mir genehmige. Ja, und dann ist schon wieder Gassi-Runden angesagt mit den Hunden. Dann gibt es für die Hühner einen Mittagssnack, dann sind wir schon am Nachmittag. Putzen natürlich, also saugen, wischen, waschen, meine Lieblingsbeschäftigung den ganzen Tag eigentlich, ja.
Wie machst du das denn jetzt auch mit der ärztlichen Betreuung? Kommen da Tierärzte zu dir?
Nee, also ich muss dann schon zum Tierarzt gehen, also wenn Bedarf ist oder, ja, genau. Und zu uns kommt eine Physiotherapeutin ins Haus, die mit den Tieren dann arbeitet, ja. Aber zum Tierarzt muss ich schon fahren. Ich arbeite immer, also zweigleisig, also die Schulmedizin, die klassische, und aber auch die Alternativmedizin. Also wir haben auch eine ganz tolle Tierheilpraktikerin an der Seite, und da wird dann immer beides behandelt.
Mhm. Mit dem Ziel, dass die Tiere einen möglichst normalen, in Anführungszeichen, aber vor allem auch lebenswerten Lebensabend bei dir auf dem Hof erleben können. Genau. Über deine Hühner haben wir noch gar nicht gesprochen.
Ja, okay.
Mit welchen Handicaps sind die zu dir gekommen?
Ne, die haben eigentlich so keine Handicaps, sondern das sind gerettete Hühner aus Legebatterien, ganz einfach. Okay. Also so, die kamen praktisch aus nackig zu mir, wie man die halt so kennt, dieses Klassische, und haben jetzt hier ein schönes Leben bei mir und können jetzt den Garten genießen, die Sonne genießen und sind nicht mehr eingesperrt und ja.
Das Pfotenhöfle in Elchingen von Iris Rudisch beherbergt aktuell 24 Katzen, 5 Hunde, 4 Hühner und einen Igel, der aber hoffentlich dann halt demnächst auch wieder aus seinem Winterschlaf aufwacht. Jetzt haben wir gerade gehört, dein Alltag natürlich mit so vielen Tieren ist sehr, sehr stressig, vor allem weil fast jedes dieser Tiere auch ein persönliches Handicap mit sich trägt. Was würdest du dir denn für die Zukunft wünschen? Was ist deine Vision?
Oh, was ich mir wünsche? Also ich würde mir Unterstützung wünschen in Form von Gassigängern zum Beispiel. Also wir haben sehr wenig Gassigänger. Oder Menschen, die, wo sich vorstellen können, mir beim Saubermachen daheim zu helfen, weil das ist wirklich, also viel zu tun immer. Ja, oder dann eben auch, man kann uns auch unterstützen in Form von Futterspenden, wobei die Tiere nicht alles essen dürfen und auch nicht alles vertragen, da immer am besten nachfragen erst. Oder natürlich auch ganz groß finanzielle Unterstützung. Also das wäre auch, ja, weil die Kosten sind natürlich immens. Tierarzt, Tierheilpraktiker, also es ist uferlos, was die auch an Fressen, was das auch für Kosten sind. Ja, also das wäre super, wenn wir da einfach Unterstützung bekommen würden.
Euch findet man ja auch im Internet. Über welche Kanäle?
Genau, wir sind in Facebook sind wir vertreten. Also wir haben jetzt keine Homepage im klassischen Sinn, sondern auf Facebook findet man unsere Seite. Einfach den Namen vom Verein eingeben und da versuchen wir täglich ein kleines Update zu machen. Also vor allem Chef Kader Rudi postet dort immer, der erzählt dann immer, was gerade zur Sache ist oder was wir brauchen oder was los ist einfach.
Euer Verein heißt, da hast du auch einen schnieken Hoodie zu an. Endlich zu Hause, kleines Pfotenhöfle für Katzen e.V. findet man, wie gesagt, dann auf Facebook. Und du hast gesagt, Gassigänger, wäre cool, wenn da jemand vorbeischauen könnte. Braucht er oder sie irgendwelche Vorerfahrungen?
Also am besten immer bei uns anrufen und dann unterhalten wir uns einfach. Und ich mache es immer so, wenn jemand Interesse hat und sich das vorstellen kann, dann machen wir immer zusammen einen Treffpunkt aus und machen zusammen einen Probegassi. Und dann unterhält man sich da während dem Gassi gehen und dann so ein bisschen halt erzählt über das spezielle Tier, dann gerade über den Hund, was da so ist, was man beachten muss. Und dann entscheidet derjenige einfach immer, kann ich mir das vorstellen, gefällt mir das? Und dann, ja, wäre schön, wir würden dann regelmäßig kommen. Also wenn da jemand nur einmal im Monat kommt, es bringt den Tieren nichts. Also die bauen ja dann auch Beziehungen auf, gell? Und wäre schon schön, so einmal in der Woche mindestens. Ja, also Wochenende haben wir immer Gassigänger schon seit Jahren. Die kommen regelmäßig und das ist ganz toll. Da bin ich auch so froh. Und Dankeschön nochmal an alle Gassigänger, die wo wir bisher haben. Aber es braucht natürlich viel, viel mehr, weil ja, manchmal kommt dann jemand einmal für einen Hund eben. Und wie gesagt, ich habe ja mehrere Hunde und musste mit den anderen ja auch trotzdem dann gehen. Gell? Mhm. Es ist zwar eine Entlastung dann für mich, wenn ein Hund schon mal Gassi gegangen ist mit jemand, aber die Zeit muss ich mir trotzdem nehmen und könnte ich anders dann einfach investieren, wenn ich mehr Gassigänger hätte.
Wir waren ja vorhin jetzt auch bei Wünschen und bei Träumen, bei Visionen sozusagen. Mhm. Du stellst ja auch vor, dass du tatsächlich davon dann auch in Anführungszeichen leben kannst, ne? Um auch mehr Zeit zu haben.
Ja, also mein großer Traum wäre einfach, um mehr bei den Tieren sein zu können und nicht noch selber diese Doppelbelastung mit arbeiten gehen, dass wir einfach vielleicht einen ganz lieben Menschen finden würden oder mehrere und Sponsoren, die wo einfach spenden für das Pfotenhöfle regelmäßig, wo ich dann praktisch ganz daheim bleiben könnte und immer nach meinen Tieren schauen könnte und einfach für sie da sein kann und nicht mehr zum Arbeiten müsste, ja.
Das ist wahrscheinlich dann auch eine lange Zeit, wenn du von der Arbeit zurückkommst, ähnlich wie nach einer Nacht, wo dann einiges wieder zu tun ist.
Richtig,
ne?
Dann manchmal komme ich heim und denke mir, was erwartet mich jetzt, ja. Und dann ist natürlich Gewalt an den Tagen, ja.
Und weil wir jetzt auch gerade bei den Unterbrechungen in Anführungszeichen sind, du hast mir auch erzählt, du schläfst nachts tatsächlich nicht immer durch, ne?
Nee, also je nachdem, wenn ein Tier krank ist oder verletzt, Wundpflege, das ist unterschiedlich, dann ist man nachts auch mal auf. Oder einer meiner Hunde, der Yoshi, der wird jetzt so ein bisschen altersdement, der will nachts dann immer raus in den Garten noch jetzt, muss dann Pipi machen manchmal. Und ja, also ich schlafe eigentlich keine Nacht durch. Es ist immer irgendwas. Oder wenn ein Tier im Sterbeprozess ist und sich auf den Weg macht, dann ist man natürlich da auch dabei gefordert. Das kann auch dann ja nachts natürlich auch sein. Also ich mache auch natürliche Sterbebegleitung. Also meine Tiere werden in der Regel nicht eingeschläfert. Es sei denn, es geht tatsächlich mal nicht anders. Gibt es natürlich auch. Aber sonst mache ich natürliche Sterbebegleitung. Das ist eine ganz tolle Sache.
Auch ein sehr emotionaler Prozess.
Ja, natürlich, ne? Klar. Aber es funktioniert. Tiere wissen, wie man stirbt.
Tatsächlich?
Ja. Die haben da auch keine Angst davor. Also das ist wieder der Mensch, wie bei den Behinderungen. Der Mensch hat da Horrorvorstellungen oder ich weiß nicht, Angst vorm Tod oder um Gottes Willen, aber der Tod gehört genauso dazu wie das Leben. Also das ist ein Kreislauf und ich lerne auch immer mehr dazu und habe jetzt schon viele Tiere auf eben natürliche Weise begleitet und es ist eigentlich ein schönes, friedliches Sterben dann, also kann man so sagen, ja.
Free FM. Das Potenhöfle in Ulm-Elchingen, nicht in Ulm-Elchingen, da würden die Elchinger mich jetzt gleich köpfen, in Elchingen natürlich, ist vieles. Es ist ein Palliativstation in Anführungszeichen für Tiere im Sterbeprozess, ein Gnadenhof, aber kein Tierheim. Iris, was unterscheidet euch denn von einem klassischen Tierheim?
Also im Tierheim werden die Tiere im Normalfall abgegeben, sage ich mal, und weitervermittelt. Also bei uns ist es jetzt so, also ich, erstens mal habe ich Aufnahmestopp, ich nehme keine Tiere mehr auf. Und die Tiere, wo bei mir sind, die werden nicht weitervermittelt. Also die sind, deshalb heißen wir ja auch endlich zu Hause, weil die haben bei mir ihr endgültiges Zuhause gefunden. Mhm. Die dürfen hier ihr Leben verbringen bis zum letzten Atemzug. Also ich nehme auch keine Tiere mehr auf. Ja.
Das ändert sich aber wahrscheinlich, wenn das ein oder andere Tier sterben würde.
Also im
oder
Moment erstmal, also ich möchte erstmal auf jeden Fall, wenn jetzt Tiere verstorben, dann erstmal unter 20 wiederkommen. Also ich würde dann auch keine zusätzlich mehr aufnehmen im Moment erstmal nicht. Nee, also es, man muss dem Ganzen auch noch gerecht werden. Und wie gesagt, ich mache das allein daheim. Es ist manchmal fast nicht zu schaffen. Je nachdem, wenn viele plötzlich krank sind, wenn eine Durchfallwelle ausbricht, ich möchte es gar nicht ausschmücken, was das dann an Putzerei ist und die Tiere baden. Verpflegen, also man muss dem wirklich auch noch gerecht werden können.
Mhm. Ah, wo man sich dann auf jeden Fall vorstellen kann, dass ein paar weniger Tiere dann dem Ganzen natürlich dann auch vor allem auch
entspannter
auch
werden. Ja,
weil, so wie du gesagt hast, dass man natürlich den Tieren und seinen Schicksalen auch entsprechend gerecht werden kann.
Richtig.
Jetzt passieren solche Handicaps ja häufig auch durch Unfälle, haben wir jetzt auch schon im Laufe der Sendung gehört. Und im optimalen Fall gibt man das Tierhalter deswegen sein Tier nicht ab, egal ob jetzt ins Tierheim oder zu einem Gnadenhof oder ähnliches. Deswegen jetzt mal von Halterin zu Halter oder Halterin 2 vielleicht ein paar Tipps oder Hinweise, die du geben kannst. Natürlich mit dem Hintergedanken, jedes Tier und auch jedes Schicksal ist anders. Aber gibt es irgendwas, was man vielleicht generell beachten sollte? Etwas, was du über die letzten Jahre gelernt hast?
Also ich habe natürlich unter anderem auch schlechte Erfahrungen gemacht, dass die Leute einfach immer den einfacheren Weg wählen. Mein Tier ist jetzt plötzlich, aus welchen Gründen auch immer, erblindet, sei es auch dem Alter geschuldet. Ich komme nicht mehr klar, ich gebe es ab oder das Tier hat einen Unfall, ist jetzt vielleicht gehbehindert oder gehandicapt, wirklich, ich komme nicht mehr klar mit dem Ganzen, ich gebe es ab. Das ist natürlich sehr schade und finde ich immer, also wenn man ein Tier hat, dann hat man auch die Verantwortung, so ist meine Meinung, in guten wie in schlechten Zeiten, so wie es beim Mensch auch ist. Und wenn das Tier krank wird oder gehandicapt, dann bin ich trotzdem für mein Tier da, so sehe ich das und muss einfach mit dem dann leben und das Tier versorgen, so gut es einfach geht. Und nicht den einfachen Weg wählen und mein Tier dann abgeben. Also es ist alles immer im Auge des Betrachters. Man kann das schaffen. Ich habe es auch lernen müssen, Blase ausmassieren zum Beispiel. Es ist alles erlernbar. Und man wächst dann da auch mit seinen Aufgaben. Und es ist einfach schön, wenn man dann sieht, wie die Tiere wieder aufblühen, wie es den Tieren dann wieder gut geht, als den einfachen Weg zu wählen, das Tier abzugeben.
Also auf jeden Fall einer und der erste wichtige Hinweis von dir, lasst euch von sowas mitunter, auch wenn es eigene Überwindung kostet, auf jeden Fall bitte nicht aus der Bahn werfen. Ja. Bleibt bei eurem Tier, steht ihm bei. Jetzt hast du gesagt, man lernt sehr viel, Blase ausmassieren jetzt als Stichwort. von wem oder wo lernst du das? Gibt es da Internet-Tutorials, die du empfehlen kannst, oder helfen da Tierärzte weiter? Was ist da so der beste Weg?
Also der Rudi war mein erster querschnittgelähmter Kater, wo ich das lernen musste. Und ich bin dann praktisch 2 Wochen lang jeden Tag täglich mit ihm zum Tierarzt gefahren, zu unserer Tierärztin, und habe mir es zeigen lassen, habe es mit ihr zusammen gemacht. Ich habe es dann zu Hause geübt und dann nach 2 Wochen irgendwann gesagt, jetzt muss es einfach selber klappen. Und ich habe dann geübt und es klappt wunderbar. Jetzt flutscht es einfach. Das kann man so sagen, ja.
Gibt es noch andere Tipps, Hinweise, die du weitergeben kannst und weitergeben möchtest?
Ja, also die Tiere brauchen einfach Liebe, Zuwendung und einfach die Tiere so annehmen, wie sie sind. Das ist die beste Medizin. Also ich habe zum Beispiel als Beispiel einen Hund, der Flavio, der kam aus Ägypten, hat als Welpe Staupe gehabt, Staupeerkrankung, hat das überlebt.
Was ist eine Staupeerkrankung? Eine
ganz schlimme Viruserkrankung, wo die meisten Welpen sterben eigentlich. Mhm. Aber er hat das überlebt und ihm ist aber ein Staupe-Tick geblieben. Das heißt, er hat, als er zu mir kam, gewackelt wie so ein Wackelhund einfach. Also der Kerl ist wie ein Känguru gehüpft, der konnte nicht Gassi gehen, der konnte gar nichts, der hat nur im Tiefschlaf, war ruhig und sonst immer gewackelt. Also ja, und der ist heute, sieht man nichts mehr. Und ich habe nichts gemacht, sage ich. Ich habe ihm gutes Futter gegeben, Liebe, Zuwendung, Aufmerksamkeit und der hat sich total super entwickelt. Also manchmal ist weniger mehr.
Stichwort Futter. Du hast vorhin auch gesagt, die Tiere dürfen nicht alles essen.
Richtig, ja. Also vertragen auch nicht alles. Wir haben da unsere bestimmten Marken. Ja, wer uns da unterstützen möchte, einfach nachfragen. Ich darf hier keine Werbung machen. Genau, einfach nachfragen oder auf unserer Seite in Facebook nachlesen. Da stehen dann auch immer die Wünsche, was man so aktuell hat, was man braucht.
Okay, das sind aber keine allgemeingültigen Tipps, sondern das ist quasi individuell auf jedes Tier abgestimmt.
Ja.
Okay, verstehe. Da kann man sich jederzeit vertrauensvoll an dich wenden.
Genau.
Jetzt ist es auch nochmal ein guter Zeitpunkt zu sagen, wo man dich erreichen kann. Über Facebook erreicht man euch auf jeden Fall endlich zu Hause, kleines Botenhöfle für Katzen e.V. in Elchingen, Nähe von Ulm. Telefonisch kann man dich auch erreichen.
Ja, die Telefonnummer steht da auch dabei, genau. Ja. Oder per E-Mail, also alles machbar.
Also jederzeit alles nochmal greifbar dort auf der Facebook-Seite. Wir verlinken das später natürlich auch auf unserer Homepage. Sprich, ihr könnt euch einfach bei freefm.de/Programm/Plattform einwählen. Wählt euch zur jetzigen und heutigen Sendung vor und dann findet ihr auch die entsprechenden Tipps und Hinweise. Jetzt wollen wir am Ende nochmal kurz drüber sprechen, auch wenn wir es in laufender Sendung schon gemacht haben, nochmal kurz. Wie kann man dich denn unterstützen, Iris, in ein paar kurzen Worten?
Also kurz und knapp, das Wichtigste ist eigentlich die finanzielle Unterstützung, wie gesagt, also dass ich meinen Tieren einfach weiterhin gerecht werden kann, dass wir die Tierarztkosten abdecken können, es sind immer wieder andere Kosten, ja, also finanzielle Unterstützung wäre ganz toll, dass ich vielleicht irgendwann auch mal dann nur für meine Tiere daheim bleiben kann, wäre mein großer Traum. Aber dann auch über Futterspenden natürlich oder einfach nachfragen. Manchmal braucht man neue Kratzbäume oder Sonstiges. Einfach immer im Gespräch abklären, was wir gerade brauchen. Und Gassigänger.
Genau. Also du freust dich auch über vielfältige Unterstützung, neben der personellen, aber eben auch über die finanzielle Unterstützung. Du hast jetzt gesagt, vorhin zum Ende der Sendung, du würdest dir wünschen, etwas mehr an Tieren dann reduzieren zu können, um den einzelnen Schicksalen gerecht werden zu können. Was hast du dir denn sonst noch zur Weiterentwicklung des Pfotenhöfles vorgenommen?
Ich möchte einfach intensiver, ich möchte mehr für meine Tiere tun. Also ich tue mit Sicherheit schon viel, aber einfach bei so vielen Tieren fällt manchmal einfach das Kuscheln oder um die einzelnen Tiere sich kümmern, es kommt einfach zu kurz, weil ich die Zeit nicht habe. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen Kater, der hat sowas Ähnliches wie einen Schlaganfall vielleicht gekriegt oder Vestibularsyndrom, im Innenohr eine Störung. Dem geht's gerade überhaupt nicht gut. Der bräuchte einfach mehr Zuwendung auch, da müsste ich mich öfters mal hinsetzen, mit ihm Fressen wieder üben, weil der schafft es gerade selber nicht. Und ja, das ist einfach Zeit, die habe ich oft nicht. Und das wäre mein großer Wunsch einfach, dass ich einfach mehr für meine Tiere da sein kann.
Auf jeden Fall sehr viel Herzblut, was man bei dir spürt, Iris. Vielen Dank für deinen heutigen Besuch hier im Studio von Radio Free FM. Vielen Dank auch für die Vorstellung von eurem Verein, erstmal endlich zu Hause, kleines Botenhöfle für Katzen e.V., aber eben nicht nur ein Zuhause für Katzen, sondern auch, wie wir gehört haben, für Hunde und Hühner. Vielen Dank. wie gesagt, für deine Einblicke und wir drücken dir auf jeden Fall alle Daumen, die wir hier drücken können. Und vielleicht gibt es tatsächlich den einen oder anderen, der jetzt heute zugehört und sagt, Mensch, die Iris und die Arbeit, die würde ich gerne unterstützen. Wie gesagt, alle Informationen dazu gibt es jederzeit auch nochmal im Internet und das Pfötenhöfle hat auch einen eigenen Facebook-Kanal. Iris, mach's gut, bis zum nächsten Mal.
Dankeschön für die Einladung, ja, tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.